Andächtige, wir zeichnen euch mit dem Zeichen des Heiligen Kreuzes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und höre das Heilige Evangelium vom 14. Sonntag nach Pfingsten, aufgezeichnet beim Heiligen Evangelisten Matthäus im 6. Kapitel, 24. bis 33. Vers. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, seid nicht besorgt um euer Leben, was ihr essen, noch für euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Betrachtet die Vögel des Himmels. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen. Und doch ernährt sie euer himmlischer Vater. Seid ihr nicht viel mehr als sie? Wer von euch kann mit all seinen Sorgen seiner Leibesgröße auch nur eine Elle hinzufügen? Und was sorgt ihr um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, sie spinnen nicht. Ich sage euch, nicht einmal Salomon in all seiner Herrlichkeit war gekleidet wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras, das heute auf dem Felde steht und morgen in den Ofen geworfen wird, also kleidet, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen? Sorget also nicht und saget nicht, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Um all dies sorgen sich die Heiden. Euer Vater weiß doch, dass ihr dies alles braucht. Suchet also zuerst das Reich Gottes und das, was ihm gemäß ist, und alles andere wird euch nachgeworfen werden. Das sind die Worte des Heiligen Evangeliums. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine lieben Brüder und Schwestern, Gebet. Im Zusammenhang mit der Predigt möchte ich Sie gleich herzlich darum bitten, notwendigerweise doch auch heute Nachmittag zur Rede zu kommen. Denn sie ist heute der große Schwerpunkt und setzt in einer unersetzbaren Weise die Predigt fort und führt sie zu Ende in logischer Weise mit Hinblick auf unser heute überragendes Thema, die Zukunft der Kirche nach der großen Wende. Das ist etwas, was wir mit absoluter Sicherheit ins Auge zu fassen haben, wie sich ja auch einige während der Nazi-Tyrannei beschäftigt haben mit dem, was danach kommen soll. Denken Sie an den Kreisauer Kreis. Und so haben wir nicht nur das Ende und die Wende der Fremdherrschaft abzuwarten, die im Innenraum der Kirche ihr Unwesen treibt, sondern wir haben uns durchaus auch Gedanken zu machen, was wird dann? Denn dann muss manches geschehen, was früher nicht war. Und es muss manches nicht geschehen, was früher war. Weil früher manches geschah und nicht geschah, als Bedingung dafür, dass der Einbruch der Fremdherrschaft überhaupt kommen konnte. Nicht Ursache, sondern Bedingung. Und darüber ist heute das Thema. Wie werden wir dann die Kirche aufbauen müssen? Was werden dann die Entfaltungsgesetze der Kirche sein? Denn wir sind ja selbstverständlich gemäß dem Wort des Herrn für den wahren Fortschritt. Und wir denken uns nicht daran, uns Konservative nennen zu lassen. Wer katholisch ist, ist konservativ und fortschrittlich zugleich. Zum katholischen Wesen gehört das Konservative, das Bewahrende und die Entfaltung des zu Bewahrenden, der wahre Fortschritt. Wir beklagen nicht, dass etwas Neues geschehen ist. Denn Neues und Altes holt der Hausvater aus der Schatztruhe hervor. Wir beklagen nur, dass dieses Neue falsch ist. Wir beklagen nicht, dass ein Zug abgefahren ist. Der Zug muss weiterfahren. Wir beklagen, dass er in die falsche Richtung gefahren ist. Also muss er erst zurück, damit er dann in die richtige Richtung fahren kann. Das ist unser Standpunkt. Immer gewesen. Man wird uns nicht in die konservative Ecke stellen können. Es sei denn nur durch Verlogenheit oder durch Dummheit, aber niemals der Wahrheit gemäß. Denn so wahr wir an der Tradition festhalten, so wahr halten wir daran fest, dass das Tradierte weitergegeben wird. Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirbest, um es zu besitzen, und wuche mit deinen Funden und werte aus, was dir anvertraut ist. Entfalte es. Das ist ganz notwendig und ganz wesentlich zu wissen. Konservativität bedeutet Auftrag, das Anvertraute gut zu entfalten. Aber nicht etwa an Punkt Null anfangen, denn das ist sinnlos. Nun, meine lieben Freunde, Brüder und Schwestern, was heißt beten? Um zu wissen, was beten ist, muss ich mir die Frage stellen, wer bin ich? Das geht dem voraus. Wer bin ich eigentlich? Ich weiß es nicht. Was ich an mir feststelle, das ist etwas, was mir anhaftet. Aber das bin ich noch nicht. Denn ich bin ja auch, wenn ich schlafe, gar nichts tue, wenn ich bewusstlos bin, wenn ich im Koma liege, im Mutterschoß als Embryo, bin ich. Mit zerstörtem Gehirn, der Fähigkeit beraubt, mich meines Geistes zu bedienen, vertiert und untertierisch in meinen ganzen Reaktionen, bin ich immer und bleibe immer der, der ich bin, Mensch. Dieser eine, dieser besondere, dieser unwiederholbare, unersetzbare Mensch, den es nur einmal gibt in Jahrmillionen und in Ewigkeiten. Ich, wer ist dies nun, dieses Bleibende? Zum Beispiel kann der Charakter verändert werden durch Operationen am Hirn, durch Eingriffe in die Hypophyse. Plötzlich wird der Mensch völlig anders, als er war. Aber es ist dennoch noch derselbe Mensch, ich. Das Ich ist also nicht identisch mit dem Charakter, denn der Charakter, der kommt zustande durch Vererbung, kosmische Einflüsse, durch Milieu, durch Erziehung, durch Erfahrung und so weiter und so weiter. Aber ich bin nicht mein Charakter, der haftet mir an. Er ist ein Zufall. Und ich muss diesen Zufall tragen. Er ist mir aufgegeben, daraus das Beste zu machen. Aber ich bin nicht mein Charakter und ich bin nicht meine Eigenschaften. Was bin ich also? Wer bin ich, wenn ich der bin, der ich bin, auch im Schlaf, auch im Koma, auch im Zustand totaler Wirrnis? Bin ich ich? Und was ist nun dieses Ich? Knotisoton, erkenne dich selber. Aber ich weiß es nicht, wer ich bin. Und in dieses Nichtwissen führe ich mein Bewusstsein zurück, wenn ich bete. Das heißt, ich entleere mich vollkommen. Ich befreie mich von allem im Geiste, was mir anhaftet, und gehe zurück auf den Kern, der zugeschüttet ist von Zufällen. Dieser Kern, dieses Ich, Wesensmitte, mein wahres Sein, ist Gottes Gedanke und Gottes Wille. Was Gott will und denkt, da er mich aus dem Nichts ins Dasein ruft, das bin ich. Und das ist verstellt, entstellt, verhalten, vernebelt, verdeckt, verschüttet. Das heutige Evangelium passt ausgezeichnet dazu. Ist der Leib nicht mehr als die Kleidung? Das heißt, ist das Sein nicht mehr als das, was ihm anhaftet? Ist das Leben nicht mehr als die Nahrung? Bist du nicht mehr als das, was du tust, erfährst, leidest? All deine Leiden, Erfahrungen, Komplexe, Taten, Unternehmungen, Vorhaben, Eigenschaften, das alles bist nicht du. Das, was du bist, das, wofür du nichts kannst, das ist dein eigentliches Ich und dein eigentliches Sein. Und da gehst du zurück, du befreist dich von allem drumherum, von allem, was dir anhaftet, und steigst hinab in den Kern deines Wesens. Du stellst ab. Du schaltest ab. Du denkst an gar nichts, was gestern, was heute war, wer dich bedroht und bedrängt und dich ärgert. An all das, was dir Probleme aufgibt, Ratlosigkeiten, Ausweglosigkeiten. Das alles vergisst du. Und das ist die Sorglosigkeit, von der der Herr hier spricht, meine lieben Brüder und Schwestern. Sorglosigkeit heißt, sich völlig lösen von allen Bindungen, von allen Begrenzungen, von allem Anhaftenden. Das heißt also von allem, was uns Angst und Sorge macht. Ganz hinein in die Tiefe, dort, wo wir einmünden in Gott. diesen Weg in unser Innerstes, dort, wo wir in Gott hineinmünden. Denn du bist ein Gedanke Gottes, du bist Wille Gottes, du bist das, was du bist, weil Gott dich denkt. Du bist überhaupt da, weil Gott dich will. Aber in Gott ist alles, was er denkt und will, Gott selbst. Ein unergründliches Geheimnis, dass du in deiner Tiefe in Gott mündest, und dieser Zugang zu Gott ist durch den Tod, den Opfertod des Gottmenschen freigemacht worden. Zieh dich also im Geiste ganz zurück in die vollkommene Leere, in die vollkommene Stille, in das scheinbare Nichts. Dort nun, wo du ganz du bist, wo die Sprachlosigkeit anfängt, wo du nicht weißt, was du sagen sollst, wo alle Erfahrung ausgelöscht ist, da kann Gott eindringen, und da wirst du in diese Stille hinein den süßen, beglückenden Posaunenschall hören, einen mächtigen Posaunenschall, und er heißt du. Da kommt der, der dich anredet, der dich unbedingt will, der es auf dich abgesehen hat, der leidenschaftlich für dich entbrannt ist, das ewige, allmächtige Interesse, das dir ganz ungeteilt gehört. Jawohl, es gibt dieses Du, es gibt dieses ungeheure, unbegrenzte, durch nichts zu mindernde, flammende Interesse für dich um deinetwillen, auf das du groß werdest und zu dir selbst findest. An anderer Stelle sagt der Herr, wenn das Samenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, fällt es aber in die Erde und stirbt, dann findet es sich selber und geht auf, bringt hundertfältige Frucht, entfaltet, offenbart sich, legt sich bloß in seiner Herrlichkeit. Abseits. Immer heißt es vom Herrn, dass er abseits betete. Ganz allein. Ganz in der Stille. In der Nacht. Wo das wahre Licht leuchtet. Denn das wahre Licht leuchtet in der Finsternis. Dort, wo die Geheimnisse aufrauschen. Dort, wo die Stille ist, jene mächtig tönende Stille, dort harrte der Herr seinem Vater entgegen und hielt mit ihm innige Zwiesprache, wie Liebende miteinander Zwiesprache halten. Wortlos. Wenn man etwas sagt, ist meistens schon etwas zerstört. Wenn ich mich mit einem Feinde versöhne, umarme ich ihn und wir schauen uns an. Jedes Wort würde die Vereinigung stören, konterkarieren, schwächen, banalisieren. Liebende wissen davon in ihrer Zweisamkeit, wenn sie sich umarmen und kosen und sich anschauen, und einander atmen. Du. Jedes Wort, was sie dann sagen, ist Verlegenheit, Ablenkung. Aber wenn sie das ausdrücken, was sie empfinden, schmälern sie schon das, was sie empfinden. In dieser Stille hörst du ihn. Er ruft dich, er weckt dich und du merkst, es geht um mich. Das ist das, was der heilige Augustinus meint mit den Worten Gott und die Seele, sonst nichts. Denn die Seele ist ja genau dies, eben das Ich, das allen Charaktereigenschaften, allem Anhaftenden, allen Erfahrungen, Leiden und Taten vorausliegende, ursprüngliche, vom gestreuten Unkraut des bösen Feindes nicht berührte. Oder wenn sich die Seele niemals auf sich selber besinnt, dann allerdings können die Unkrautkörner des Nichts eindringen und die Seele verliert sich an die nichtige Oberfläche und wird in Ewigkeit dem Nichts und der Grenze, also der Hölle, verfallen sein, aber lassen wir diesmal dieses außer Acht. Das also ist der Kern des Gebetes. Herr, ich will, komm, mir geschehe nach deinem Wort. Das Gebet ist ursprünglich bräutlich. Der Geist und die Braut sprechen, komm. Und die Braut ist Maria. Und sie ist es freilich allein, die es ganz vermochte, ohne Hemmung vermochte, in die Ich-Tiefe hinabzusteigen und den Bräutigam einzuladen. Diese ihre Hingabe tritt fürbittend für uns ein, macht den Weg frei, sodass wir in ihrem Namen und seinem Namen aussetzen können, seinem Namen, den wir erfahren, und deinen, meinen, jedes einzelnen eigenen Namen, den wir in seiner Herrlichkeit erstmals hören werden, wenn wir vom Leibe gelöst sind. Denn jeder wird einen eigenen Namen haben. Es gibt im Jenseits keine Sammelnamen. Alle Namen, die wir hier gebrauchen, sind nur vorläufige, stellvertretende, ersatzweise, andeutende Namen. Der eigentliche Name ist nur der Name eines jeden Einzelnen und den gibt es nur einmal und drückt sein Wesen aus, sein unwiederholbares, einmaliges Wesen. Und dann, mitten in dieser Stille, wende ich mich nun ganz zu und lass ihn ein. Und dann darf ich mich ringsum bewegen und Ausschau halten nach allen Oberflächen hin. Nach all dem, was mich bewegt und bedrückt, zwängt und zwingt, hemmt und einlullt, ängstigt und bedrängt. Ich darf dann alles hineinnehmen und dem allmächtigen Geliebten, dem allmächtigen Du zuraunen und ihm sagen, übernimm es, tu du es, mach du es an meiner Stelle. Übernimm du mein Leben, richte alles. Und wir sagen es gleich ihr, die in unserem Namen sich ja so hingibt, in ihre Ich-Tiefe hinein und dem Geliebten aussetzt, dass wir sie nennen die Mutter des guten Rates, denn sie ist es, die uns vermittelt die Nähe, die schützende, ratende Nähe des ewigen Bräutigams und die bergende Lichtglocke des ewigen sorgenden Vaters, sodass wir sorglos aufatmen können. Sehen Sie, das ist Gebet. Alle anderen Formen des Gebetes sind insoweit Gebet, als sie sich davon ableiten bzw. daran Anteil haben. Heißt das nun, dass wir uns dem langen Gebete hingeben sollen? Jawohl. Es gibt einen Spruch, in dem es heißt, man soll nur kurz und innig beten. Gewiss, du wirst nicht jeden Tag es vermögen, so in die Tiefe hinabzusteigen, abzustellen und dich frei zu machen für den einen, für das eine, das Not tut. Aber du musst es in regelmäßigen Abständen tun und dir Zeit dafür erobern. Und Liebe macht erfinderisch. Und ich schwöre dir, du hast Zeit. In regelmäßigen Abständen, wenn du willst, schaff sie dir. Zieh dich zurück. Denn nur in der Stille findest du dich. Nur wenn du mit einem Geheimnis, mit deinem Geheimnis gehst, bist du wesentlich und bist du Persönlichkeit. Denn der, der dir da begegnet und du sagst und dich erweckt, taucht dich ja mit allem, was dir anhaftet, in dich hin, in sich hinein. Erfüllt dich und alles, was du tust und leidest, mit seiner Kraft. Denn es ist ja er selber, Christus, der in die Oberfläche hinabgestiegen ist und alle Querelen und Lasten des Randes und des Unwesentlichen und des Oberflächlichen sich selber zugeeignet hat, sodass nun auf einmal das, was uns quält, plötzlich in unseren Händen zur Quelle unabsehbarer Macht wird. Du wirst mächtig aus dieser Stille, aus deinem Geheimnis heraus und man wird es dir ansehen müssen, dass du mit einem Geheimnis einhergehst und dass du aus deiner großen Stille kommst. Sehen Sie, das ist das Furchtbare an der heutigen Zeit. Die Menschen, die man trifft, die kommen nicht mehr aus ihrer Stille. Man spürt es vielen an. Die kommen nur aus der Oberfläche und wechseln nur die Oberflächenfacetten. Aber sonst kennen sie keine Dimension, die in die Tiefe geht. Verlorene sind sie und Verkaufte. An das Zufällige sind sie vermarktet und verloren. Überflüssige in ihrem Dasein. Viel zu viele gibt es von denen allen. Meine lieben Freunde, Sie sehen also, dass das Gebet etwas ist, was jenseits des Mit sich ereignet. Ich komme nachher noch darauf zu sprechen. Wie ich schon oft darauf zu sprechen kam, aber in der Rede heute Nachmittag in besonders intensiver Eindringlichkeit. Es gibt kein Mit. Es ist eine gewisse Notwendigkeit im praktischen Bereich. So viel Miteinander wie unbedingt nötig zur Erreichung praktischer Zwecke. Aber so wenig Miteinander wie möglich, um frei zu werden für das Füreinander. Denn wenn ich bin und wenn die große Einheit hergestellt ist zwischen ihm und mir und ich in ihm geworden bin, der ich bin, nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir, mein neues Ich. In dem Maße kann ich dann den anderen in seinem Namen wecken und im anderen ihn entdecken und mich mit dem anderen vereinen. Das ist das Füreinander im liebenden, diskreten, hörenden, ehrfürchtigen, schweigenden Begegnen jenseits aller Neugierde. Nicht indem man sich in den anderen hinein analysierend, ordinär und plump zu mogeln versucht, sondern indem man den anderen stehen lässt in seiner Einmaligkeit und in Ehrfurcht schweigend für ihn da ist. Das ist der Bereich, der heilige Bereich, des von Christus geweckten Ich, der das Du weckt, und weil ich Du bin, bin ich Ich. Und kann mit ihm sagen, ich bin, weil er sein Ich bin mir überträgt. Dann unter denen, die sich so erkennen, unter diesem Zeichen, ersteht schweigend und von selbst das, was man heute oft so fälschlich Gemeinschaft nennt. Was man heute Gemeinschaft nennt, ist gemeinhin Kollektiv, Zahl, Gruppe, Team, Arbeitseinheit, Gesellschaft, Masse. Gemeinschaft, meine Freunde, ist etwas ganz Seltenes, etwas ganz Großes. Zwischen entflammten Ichs allein kann Gemeinschaft erstehen. Aber sie wird sich hüten, sich als Gemeinschaft vorzustellen und sich so bezeichnen. Weil das Wort, das Wesen zu vergiften imstande ist. Daraus kann gemeinschaftliches Gebet erwachsen. Und wenn miteinander gebetet werden soll, dann ist das Gebet miteinander so viel wert, wie der Einzelne sich in seiner Totalität und Unverwechselbarkeit einbringt. Aber nicht so viel wert wie die Summe der gesprochenen, hörbaren Aggressionen. Ein großer Irrtum. Es wird auch im Gebet noch allzu viel mit Zahl und Masse gehandhabt. Und das ist nicht im Sinne unseres ewigen Freundes. Nicht die Zahl gesprochener, geleisteter Gebete macht es, sondern das Wagnis des je Einzelnen, der die Urmacht hat und dessen Macht nicht übertragen werden kann, das Wagnis des je Einzelnen, in seine Ich-Tiefe hinabzutauchen, um im Brautgemach der Seele den Bräutigam zu vernehmen. Daraus beten, wenn zum Beispiel gesagt wird, bei einer Wallfahrt im Omnibus, wir wollen beten, dann heißt das, wir wollen stille sein. Dann kann schon mal gemeinsam der Rosenkranz gebetet werden. Und er wird so viel wert sein, wie der je Einzelne in seinem Bewusstsein und in seinem Seeleneinsatz wert ist. Aber nicht etwa die Vorstellung, wir müssen jetzt ununterbrochen laut reden. Und ununterbrochen miteinander reden, das ist schon progressistisch, unmerklich. Schleicht sich da ein Progressistenteufelchen in unsere Reihen, wenn ununterbrochen gerattert und geknattert wird. Meine lieben Freunde, und wenn da eine Gemeinschaft zusammen ist, Gemeinschaft in Anführungszeichen, muss ich sagen, die man nur dann vom Schwätzen und dadurch vom Schwätzen abhalten kann, dass man gemeinsam betet, dann hat diese sogenannte Gemeinschaft noch nicht einmal angefangen, mündig zu sein. Denn mündig bin ich nur durch die Legitimation der Stille, aus der ich komme. Wer nicht durch die Stille legitimiert ist, der kann nicht reden in einer legitimen und gültigen Weise. Dass viele Laute zusammen addieren von Gebeten und Menschen, das ist nicht das, was Gebet ist. Sondern das Gewicht der Stille, und das Gewicht der Stille ist immer das Gewicht des je Einzelnen. Wie heißt es im Introitus des Sonntags in der Weihnachtsoktav? Als tiefstes Schweigen, das All umfing. Und die Nacht die Mitte ihres Laufes erreicht hatte. Da kam dein allmächtiges Wort vom Himmel herab. In den Grund der Erde. Das allumfassende Schweigen ist Maria. Sie ist die Stille. Mir geschehe. Sie ist dadurch das Gebet. Bitte löse dich vom Zwang des Miteinander. Schau nicht auf Zahl. Wenn du ringsum die Finsternisse siehst, die sich abspielen, dann hast du einen gewaltigen Trost. Schau in den Spiegel. Nicht in Eitelkeit, sondern in tiefer Ehrfurcht. Und sag zu dir selbst, du bist ja noch da. Ist das nichts? Es ist alles. Du bist die Großmacht der Hoffnung, weil in dir Gott lebt. Denn wir sind ja nicht mehr im alten Bund, im Unerlösten, als Gott von außen kam, sondern im neuen Bund, da Gott in dir ist, weil du willst. Und es gibt kein Miteinander wollen und kein Miteinander sich entscheiden, sondern entscheiden wollen, ihn wollen, sich ihm hingeben, in ihrem Namen, im Namen des allumfassend schweigend marianischen Seins, das bist du, du die Großmacht. Amen.